Ihr hört Radio BO, 20 Killerstöbli, es ist Dienstagabend, wir haben den 25. Juni. Heute gehen wir auf Thun. Schon bald gibt es dort nämlich erste konkrete Neuigkeiten, wie das kirchliche Leben in einer möglichen fusionierten Thuner Kirchgemeinde könnte aussehen. Und in der Frage der Woche, da erklärt der Heilsarmee-Offizier Christian Dummermuth, was eigentlich die orthodoxe Kirche ist.
BO Kirchenstübli Nachrichten, kurz und bindig.
Die reformierte Thuner Kirchgemeinde steckt ja mitten im Fusionsprozess. Im letzten August ist er offiziell gestartet und heute, knapp ein Jahr später, sind wir schon recht gut unterwegs, sagt Thomas Straubhaar. Er ist der Projektleiter dieser Fusion. Und sagt auch nochmal, warum man zu Thun eine Fusion anstrebt.
Der grosse Vorteil ist, dass man Angebote machen kann, zum Beispiel für die Jungen, für die gesamte Stadt, für die Älteren, für gewisse Spezialbereiche und so weiter, und man das nicht einfach pro Quartier macht oder eben pro heutige Kirchgemeinde, sondern für die gesamte Stadt, und man vor allem auch eine Entwicklung reinbringt für die Zukunft. Wir wissen alle, dass die Anzahl Kirchenmitglieder abnehmen, damit steht weniger Mittel zur Verfügung, und mit denen müssen wir haushälterisch umgehen, besser gesagt, möglichst optimal einsetzen. Im besten Fall merkt das einzelne Kirchenmitglied, wenn das oben durch eine andere Organisation ist.
Bis zu einer möglichen Fusion geht es zwar noch ein Zeitchen, aber eine Abstimmung darüber, die geht schon, ja, für dich sicher relativ bald, nämlich Ende 2025. Dort sollte der Fusionsvertrag dann ausgeschafft und parat zur Abstimmung sein. Mehr zum Zeitplan und wo man aktuell gerade steht in diesem Prozess, gehört ihr nachher im Killerstübli-Beitrag etwa am 10.8. Er ist ein wichtiger Teil vom Trucker und Country Festival in Interlaken, der Pfarrer Claude Hämmerli. Jetzt, das Jahr, verteilt er das letzte Mal den Segen an diesem Festival. Im Berner Oberlander sagt der Pfarrer in einem Interview, dass er nach diesem Jahr aufhört. Er ist ja auch schon 79-jährig. 30 Jahre lang hat dann der Claude Hämmerli zusammen mit dem Jackie am Sonntagmorgen den Trucker-Gottesdienst gefeiert. In der Kirche Bönigen hat die Kirchgemeinde Gsteig Interlaken ihre Versammlung gehabt. Und die hat eine gute Rechnung können präsentieren, nämlich ein Plus von 160'000 Franken nach einem Verlust noch im Vorjahr. Allerdings, die Kirchgemeinde hat nach wie vor ein paar Projekte in den nächsten Jahren, die müssen gemacht werden. Soweit zu den Nachrichten. Weiter geht es nachher öppen um 10.08 mit einem Killerstübli-Beitrag. Mehr vom Fusionsprozess zu tun, wo man dort genau steckt, im Gespräch mit dem Thomas Straubhaar. Zu tun läuft ja aktuell der Prozess für Fusion der reformierten Kirchgemeinden. Und es geht vorwärts. Und im Juli sollte man jetzt schon auch schon ein bisschen klarer sehen, wie der wichtigste, nämlich das kirchliche Leben in einer fusionierten Thuner Kirchgemeinde, könnte aussehen.
Der BO Kirchenstübli-Beitrag über Gott und die Welt.
Im letzten August ist ja der offizielle Fusionsprozess offiziell gestartet. Und heute, knapp ein Jahr später, sind wir schon recht gut unterwegs, sagt Thomas Straubhaar. Er ist der Projektleiter dieser Fusion.
Wir sind relativ schnell unterwegs. Wir sind im 21 ist eine Motion eingegeben worden, im 22 hat man das Projekt designt und im 23 ist der Start gewesen, im August 23, also nicht ganz vor einem Jahr, ist der Start gewesen. Wir haben das Teilprojekt Kirchenleben, das ist das Wichtigste. Dort die Leute überlegen sich, wie die Kirchenleben in der Gesamtgemeinde aussehen kann.
Und das ist sicher der wichtigste Teil und da soll es jetzt auch schon bald klarer werden, wie das kirchliche Leben in einer Gesamtgemeinde könnte aussehen.
Die werden Ende Monat oder im nächsten Monat werden die den Bericht abliefern und auf dieser Basis tun wir nachher die Aufbauorganisation diskutieren und den Fusionsvertrag entwickeln. Und der kommt nachher, und das ist eigentlich das Basisdokument, wo nachher darüber abgestimmt wird, was heisst, wie die neue Kirchgemeinde aussieht, mit welchen Organen und mit welchen Reglementen dazu. Und das wollen wir etwas mehr als in einem Jahr, im vierten Quartal 25, wollen wir nachher das am Kirchenvolk zur Abstimmung bringen. Und dann hätten wir ein Jahr lang Zeit für die Umsetzung und dann die neue Kirchgemeinde würde am 1.1.27 ihre Arbeit aufnehmen. Das unter der Voraussetzung, dass natürlich alles optimal läuft.
Warum aber überhaupt die Fusion? Einfach zusammenfassen könnte man es damit, dass es mehr oder und bessere Angebote für alle gibt mit dem gleichen Budget, wo ja nicht höher wird.
Der grosse Vorteil ist, dass man Angebote machen kann, zum Beispiel für die Jungen, für die gesamte Stadt, für die Älteren, für gewisse Spezialbereiche und so weiter, und man das nicht einfach pro Quartier macht oder eben pro heutige Kirchgemeinde, sondern für die gesamte Stadt, um vor allem auch eine Entwicklung reinbringt für die Zukunft. Wir wissen alle, dass die Anzahl Kirchenmitglieder abnimmt, damit stehen weniger Mittel zur Verfügung und mit denen müssen wir haushälterisch umgehen, besser gesagt, möglichst optimal einsetzen. Im besten Fall merkt das einzelne Kirchenmitglied, wenig, dass oben durch eine andere Organisation ist.
Und Thomas Straubar ist überzeugt, dass es gut kommt. Natürlich gebe ich so Kritik, aber ändere in den Details. Das Grosse noch Ganze sei, so wie ich es auch spüre, grundsätzlich nicht in Frage gestellt.
Ich muss auch sagen, wir haben jetzt an zwei Kirchgemeinden orientiert. Und bis jetzt ist eigentlich, höre ich, wenig Kritik an der Idee. Es ist mir völlig klar, dass wir nicht hundertprozentig Zustimmung werden haben, weil man am einen und anderen Ort sagt, aber das verliere ich oder das wird anders. Das ist völlig klar. Aber bis jetzt, so wie ich die Stimmung wahrnehme, in diesen verschiedenen Versammlungen und Gruppen und so weiter, muss ich sagen, merke ich eine sehr positive Stimmung und sehr grosse Zustimmung zu diesem Projekt.
So, der Thomas Straubherr, er ist Projektleiter von der Fusion von der reformierten Kirchgemeinde zu Thun. Ihr hört «Zähne Killerstübli» hier auf Radio Bea und jetzt kommen wir zu der Frage von Wochen. Und das ist eine spannende heute, die, wenn wir nicht aufpassen, ja, könnte länger gehen. Die Frage ist nämlich, was ist die orthodoxe Kirche?
Frage vor Wochen im BEO Kirchenstübli. Hinterfragt, gibt Antworten und entschlüsselt.
Und bei mir ist der Christian Dummermuth am Telefon. Hallo Christian.
Salut.
Ich habe es schon angetönt, wenn wir nicht aufpassen, wird es uferlos. Das ist natürlich ein riesiges Thema. Aber es ist gleich so klein. Passt vielleicht gleich auch ein bisschen in die Zeit, orthodoxe Kirche. Vor allem hört man ja viel von den Orthodoxen. Früher griechisch-orthodox ist vielleicht der Begriff, jetzt mit Russland im Fokus, so die russisch-orthodoxe Kirche. Aber was eigentlich der Unterschied ist, kann wahrscheinlich niemand so einfach erklären. Jetzt ist die Frage, Christian, wenn wir vielleicht zuerst einmal vielleicht in die Geschichte zurückgehen, was war so der Trenner gewesen? Wie hat sich die orthodoxe Kirche gegründet oder begründet, kannst du uns das so, ja, ich sage jetzt, möglichst einfach erklären, wie es dazu ist gekommen?
Ja, das mache ich gerne. Ich glaube, wenn man in der Bibel schaut, dann sieht man ja, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, er hat es erklärt, er hat nicht gesagt, jetzt gründe ich eine Kirche, später auch die Jünger, man hat nicht gesagt, ja, also das ist jetzt die Schule von Petrus oder so. Und das ist die Schule von Thomas. Und das sind Thomasiten und Petrusiten und dann Pauliten. Sondern man hat immer wieder probiert, zusammen vorwärts zu gehen. Wir haben ja eher, also das kommt ja in den Paulusbrief auch so zum Vorschein. Jesus sagt, er sei das Haupt von der Kirche. Und so ist immer wieder ein Ringen auch darum gegangen. Gerade auch um Fragen, wo Jesus vielleicht nicht so explizit während seinem Erdenwirken hat Stellung bezogen. Und so hat es immer wieder Konzil gegeben. Und ich glaube, also einen ersten Wechsel ein bisschen in dem Sinne, ist auch dann, wo der Kaiser Konstantin, also römischer Kaiser, wie hat entschieden, jetzt soll das Christentum nicht mehr verfolgt werden, sondern jetzt soll es sogar Staatsreligion werden. Und er hat sich dann auch dort auch eingemischt oder einmischen in die religiösen Fragen. Also was eben Jesus genau gemeint hat und wie das soll sein. Und das ist immer so ein bisschen, ja, dann auch ein bisschen die Kehrseite, dass halt, wenn sich die Politik in solche Sachen einmischt, dass man dann vielleicht auch wieder Religion als Hintergrund als Stärkung gebraucht, für seine Politik zu legitimieren. Und das Römische Reich, also das Westreich, mit Rom als Hauptstadt, ist dann untergegangen. Und so hat es wie ganz ein anderes Ding bekommen. Also Rom als Macht war nicht mehr stark gewesen. Und der Bischof von Rom hat immer wieder ein bisschen kämpfen müssen, ja, von seinem Vormacht. Und im Osten ist aber wie das Byzantinische Reich, das hat noch lange existiert. Und sie haben sich dann so ein bisschen wie zur Vormacht vom christlichen Glauben, zum Verteidiger vom christlichen Glauben gesehen. Und das war klar, das hat das Ost und West immer schon ein bisschen miteinander gestritten. Wer ist jetzt klar, wer ist jetzt die Schutzmacht vom Christentum? Und das ist dann wie eskaliert in 1054, wo es dann die grosse Trennung von Ost- und Westkirche gegeben hat. Und es ist eigentlich für mich, wenn ich es auch im Religionsunterricht probiere zu erklären, sage ich auch, die Kinder oder Teenager tun manchmal so die Augen und denke, wegen was hat man sich getrennt? Es ist eigentlich darum gegangen, kommt der Heilige Geist vom Vater oder kommt der Heilige Geist, ist der gesendet worden vom Vater und vom Sohn? Das war vordergründig eigentlich die Frage, die getrennt hat. Aber ich glaube, viel mehr im Hintergrund war eine politische Frage. Wer ist in der Christenheit die bestimmende Macht? Ist es eben der Bischof zu Rom? Oder ist es die Kirche in Byzanz, die eben auch noch staatlich sehr stark getragen ist worden? Mhm. Das ist eigentlich kurz.
Ja, also wie du sagst, politisch, also auch so, wie sich, sagen wir, vielleicht politische Parteien mal trennen, obwohl sie eigentlich ähnliche Grundlagen haben oder dass man über ein Thema eben halt tut streiten, selbst wenn man im Grundsatz eigentlich einverstanden wäre, dann fällt es so ein bisschen an den Details, oder? So eine Trennung.
Genau.
Du hast aber den Bischof von Rom erwähnt, unter anderem. Ich weiß nicht, ist das ein bisschen kurz gegriffen, wenn man sagt, so der Hauptunterschied ist so ein bisschen einfach gesagt, dass heute auf jeden Fall der Bischof von Rom, also der Papst, so ein bisschen bestimmend ist in unserer christlichen Kirche, bei den Katholiken. So quasi die Autorität, oder? Der eine Mann. Und bei den Ostkirchen, bei den Orthodoxen, ist es mehr so ein bisschen weicher, so ein bisschen Traditionen, ist so ein bisschen mehr aus dem Leben, oder? Kann man das so sagen?
Ja, also ich weiß gar nicht so von der Organisation. Es ist einfach wie, ich habe das Gefühl, der Papst hat sich dann so ein bisschen wie, der ist dann wie eine eigene, wie soll ich sagen, Macht oder ja, hat dann so ein bisschen wie gesagt, ich bin jetzt Oberhaupt von der Kirche. Und das ist eigentlich im Westen sehr gut getragen worden, wo sich wie die einzelnen Nationalstaaten da haben gesagt, okay, wenn wir ein katholisches Land sind, dann tun wir uns wie dem Papst unterordnen. Das hat eigentlich im Durchüber sehr gut funktioniert. Der Papst hat dann auch die Könige wie auch gekrönt oder eingesetzt und so. Und ich habe wie das Gefühl, im Osten ist das viel mehr an Nationalstaat gebunden gewesen. Nachher, wo das Byzantinische Reich nachher untergegangen ist, wo die Osmanen Konstantinopel, also das ist jetzt heutige Istanbul, erobert haben, hat es wie dort keine politische Macht mehr dahinter dran gegeben. Und dann hat es dann verschiedene Nationalstaaten gegeben, die wie gesagt haben, also dann tun wir wie jetzt die Schutzmacht übernehmen. Und darum ist eigentlich eben russisch-orthodox, griechisch-orthodox, das sind so die bekanntesten sicher, die haben dann so wie gesagt, ah, dann tun wir als Nationalstaaten jetzt da wie die Schutzmacht übernehmen. Das ist sicher so ein bisschen der Hintergrund. Und dann ist natürlich auch bei der Ausgestaltung ist halt ja, denke ich schon, wenn der Papst ein bisschen, wie sieht, das ist so ein bisschen die Linie und so, das ist viel mehr, vielleicht viel mehr hierarchisch, wenn es nachher so verschiedene wie Nationalkirchen gibt, eben sagen jetzt russisch-orthodox oder griechisch-orthodox, wo dann wie für sich auch Kirchentradition prägen. Und das ist nachher in der Ausgestaltung sicher, aber die geht in der orthodoxen Kirche viel vielfältiger, viel eben bezogen auf die Kultur vom Staat, wo die Kirche drinnen wirkt.
Vom jeweiligen Land ja.
Ja, genau. Dort merkt man wirklich sehr starke Unterschiede. Und es ist auch, es hat schon in dem Sinne eine andere Ausprägung. Ich habe mal mit, wo haben wir die Charta Ökumenica unterschrieben, an einem Ort, wo ich war, in Solothurn. Und dort ist es darum gegangen, eben, wie Kirchen miteinander wie unterwegs sind. Das ist eigentlich die Grundlage von dem Thema. Und dort war schon ein orthodoxer Priester dabei gewesen. Und dann habe ich so gesagt, ja, bei uns in der Kirche sind es eben viel um Gemeinschaft und so. Und dann hat er so gesagt, bei der orthodoxen Kirche geht alles um Gemeinschaft. Und dann hat mir der andere Pfarrer gesagt, ja, wahrscheinlich meinst du und er eine kleine andere Gemeinschaft. Also das ist sehr ein orthodoxer Gottesdienst ist sehr ein Kommen und Gehen. Und da ist man nicht vom 10 bis um 11 im Gottesdienst und er ist fertig, sondern es läuft da einfach, dass die Rituale laufen ab, eben die Leute kommen und gehen und es wird zum Teil vielleicht auch ein bisschen geredet oder was macht jetzt der da vorne so. Also, aber es ist viel mehr so basiert und ich glaube auch in der katholischen Kirche, wie dann auch in der reformierten Kirche, ganz klar, wo man sieht, es ist das Wort im Zentrum, es gibt eine Predigt,
ja.
Oder in der katholischen Kirche, es gibt eine klare Liturgie und die Gemeinde wird wie einbezogen in das. Ich denke, das ist so ein bisschen von der Ausgestaltung der grösste Unterschied.
Ja, ein Riesenthema, Christian. Also du hast uns jetzt, merci vielmal, das probiert ein bisschen näher zu bringen. Danke vielmal.
Sehr gerne geschehen.
Ihr hört Radio Beo, die Sendung Kirchenstübli.
Beo Kirchenstübli, Wettbewerb.
Letzte Woche hat der Dominik Kiesler ein neues Angebot und einen Verein vorgestellt, das um die Unterstützung von Angehörigen von Demenzkranken ist gegangen. Und das war unsere Wettbewerbsfrage letzte Woche. Was hätte Dominik Kiesler vorher für eine Funktion im Oberland? Und die richtige Antwort auf diese Frage, er war CEO vom Swiss Economic Forum. Und jetzt, heute, da gibt es schon die letzte Frage vom Juni-Wettbewerb. Gewinnen könnt ihr ja eine Fahrt mit Brunch im Panorama-Restaurant Alpentauer, Hasliberg. Und einen Tag, also am Morgen, anfangen mit einem regionalen Brunch-Buffet. Inklusive Prosecco und hausgemachtem mariniertem Lachs. Die Saison übrigens, Sasliberg mit Frühstück, die geht noch bis am 20. Oktober. Macht also heute noch einmal mit. Aus allen Einsendungen ziehe ich dann eine Gewinnerin oder einen Gewinner. Und jetzt aber zu der Frage von heute. Die Fusion der reformierten Kirchgemeinden zu tun, die geht ja Schritt für Schritt vorwärts. Wir haben in der Nachricht und im Beitrag darüber berichtet. Wann kann das Thuner Kirchenvolk aber eigentlich über die Fusion abstimmen? Ist das Antwort A schon der Sommer oder Antwort B in rund anderthalb Jahren, Ende 2025? Die richtige Antwort könnt ihr mir schicken per E-Mail an wettbewerb@kibio.ch oder auch gerne per Post, Kibio 3800 Interlaken. Und dann wünsche ich euch viel Glück für die letzte Frage hier im Juni. Im Kirchenstübli geht es nachher weiter, nach ein bisschen Musik mit den Veranstaltungstipps. Ihr hört die Sendung Kirchenstübli auf Radio Beo.
Veranstaltungshinweis. Was läuft in Kirche und Gesellschaft?
Und heute da stellen wir ein bisschen genauer Mozart-Woche vor, respektive die Sommerakademie Thun. Zuerst aber schnell noch ein Konzerthinweis für morgen am Abend am 26. Juni, und zwar am Abend um 8 Uhr im Zentrum Artos. Da gibt es ein Konzert unter dem Titel «Unterwegs – ein kommentiertes Konzert». Es ist Musik mit, wie die Organisatoren schreiben, mit poetischem Tiefgang. Es ist Celtic Irish Folk, also ein spannender Konzertabend, morgen am Abend zu Interlaken im Zentrum Artus. Und jetzt eben mehr zu der Sommerakademie Thun. Die startet dann am Sonntag, am 7. Juli. Das geht zwar noch ein bisschen, aber hier gleich schon mal ein paar Hinweise, für dass ihr euch vielleicht den einen oder anderen Termin könnt reservieren könnt. Anfang tut die Sommerakademie am Sonntag, am Morgen, am 10. am 7. Juli, und zwar mit dem Eröffnungsgottesdienst in der Stadt Kirche Thun. Und da gibt es schon bereits erste Ausschnitte aus der C-Moll-Messe von Wolfgang Amadeus Mozart. Und dann gibt es aber ein schönes Programm die ganze Woche danach mit Vorträgen. Einerseits der Dirigent, Organist und Musikwissenschaftler, der Alois Koch, der erzählt am Montag, am 8. Juli, am Nachmittag um 2:30 in einem Vortrag und referiert zu der C-Moll-Messe von Mozart und macht sich auch Gedanken über die Entstehung, Bedeutung und die Interpretation dazu. Und dann am Mittwoch, am 10. Juli, am Morgen um 9 Uhr, da macht sich Pfarrerin Margrit Schwander auf eine theologische Spurensuche von diesem Stück. Beide diese Vorträge die finden statt im Kirchgemeindehaus zu Thun. Dann gibt es im Rahmen der Sommerakademie auch noch weitere Konzerte, also nicht nur am Eröffnungssonntag am 7. Juli. Ein Konzert gibt es dann auch am Donnerstag am 11. Juli, und zwar am Nachmittag um 3 Uhr in der Kirche Scherzlingen. Und dann noch das grosse Abschlusskonzert in der Stadt Kirche Thun. Das ist dann am Freitagabend um 7:30 und da gehört die ganze C-Moll-Messe. Also sicher ganz spannend. Wenn ihr jetzt nicht ganz alles habt mitbekommen, wir verlinken hier auch noch zu der Kirchgemeinde Thun Stadt. Dort findet ihr alle Infos zu dieser Sommerakademie. Und falls ihr bei euch in der Kirchgemeinde auch ein spannendes Konzert habt oder zum Beispiel einen Vortrag, meldet mir das doch per E-Mail an redaktion.kibio.ch und dann weisen wir hier in dieser Sendung gerne darauf her. Ihr hört Radio Beo, die Sendung Killerstübli. Und jetzt geht es in der letzten Rubrik heute Abend wieder ums Krafttanken. Heute ist es ein ganz außergewöhnlicher Ort, wo Inspiration und Kraft gibt.
Der Beo Kirchenstübli Kraftort. Hier erzählen Menschen, wo sie sich besonders wohl fühlen, wo sie Kraft und Energie tanken oder Gott näher sind.
In einem Archiv. So in einem Kirchenarchiv, das so fein schmeckt nach uralten Büchern. Das gefällt mir. Weil ich noch ein bisschen Ahnenforschung machen. Und dort findet man Träumchen von Geschichten, die spannend sind.
Das war es vom Kirchenstübli heute Abend. Jetzt geht es aber noch grad weiter mit dem Kirchenprogramm auf Radio BO, nämlich mit der Hintergrundsendung Kirchenfenster. Und da geht es heute Abend um Hoffnung. Hoffnung als wichtiges Element, um schwierige Situationen im Leben zu meistern. Pfarrerin Christine Sieber, die redet mit Leuten zu untersehen, was Hoffnung für sie bedeutet. Sie sagt auch, wie Hoffnung kann helfen, und zwar nicht einfach nur blauäugig, sondern auch mit einem grossen Vertrauen. Eine spannende Sendung mit der Pfarrerin Christine Sieber, gerade nachher am 9. Und dann am nächsten Sonntagmorgen gehört ihr am Morgen um 9 Uhr wie jeden Sonntag der Radio BO Gottesdienst. Am nächsten Sonntag, das ist der 30. Juni, kommt der aus der reformierten Kirche Wimmis. Predigt hat Zara von Schmuckmann-Müller. Und am Mikrofon für heute Abend verabschiedet sich der Tobias Kilchör. Merci euch fürs Zuhören. Euch wünsche ich eine ganz gute Woche und wir hören uns am nächsten Dienstag wieder.